Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Mit Anna Seibt am Mikrofon. Im heutigen Hörspielmagazin sprechen wir über das Hörspiel des Monats und es erwartet Sie ein kritischer Überblick über die Hörspielpremieren im Dezember. Außerdem fragen wir, was passiert, wenn man den Begriff Hörspiel wörtlich nimmt und sich spielerisch dem Genre widmet. 5 Jahre nach dem Start des erfolgreichen True-Crime-Podcasts Serial wollen wir wissen, wie sich diese Serie auf den deutschen Podcast-Markt ausgewirkt hat und wohin die Reise nun gehen mag. Und Sie hören heute die letzte Folge unserer eigenen Serie, Karteileichen. Es ist unglaublich, wie viele Musiker sich vom Bahnfahren und von Zügen haben inspirieren lassen. Elvis Presley sang über den Mystery Train, Udo Lindenberg vom Sonderzug nach Pankow und Johnny Cash nannte gleich ein ganzes Album Ride This Train. Aber nicht nur Musiker sind von diesen Fahrzeugen und allen Assoziationen, die drumherum mitschwingen, beeindruckt. Auch im Hörspiel Baderpanik des Autors Oliver Kluck spielt die Bahn eine sehr wichtige Rolle. Das Hörspiel wurde von der Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats September gekürt. In der Begründung heißt es:
Kluck provoziert und irritiert als Hörspiel- und Theatermacher. Wie die ICEs der Deutschen Bahn gefühlt niemals pünktlich sind, verweigert seine Hörgroteske jegliche rationale Einordnung.
Hören wir doch einfach mal rein.
Erstes Heft.
Das Burgtheater liegt griffbereit da, wie Werkzeug in einer Kiste.
Bader sagt, das Einzige, was er wirklich gebrauchen könnte...
Das Einzige, was ich wirklich gebrauchen könnte, ist ein Vorschlaghammer.
Wer ist Bader?
Fragt sich Intendant Feistor.
Ich bin eine Figur in einer Geschichte, die den Titel Baderpanik trägt.
Bader hat das Burgtheater immer auf seine Figuren reduziert betrachtet. Für ihn habe es die Funktion einer Scheibe.
Ich habe mit dem Regisseur Leonhard Koppelmann über das Stück gesprochen und ihn zuerst gefragt, um was es denn jetzt eigentlich darin geht.
Schwierig, könnte das auch gar nicht richtig beantworten. Also es ist eher, sagen wir, eine Haltung, die dieses Hörspiel verkörpert und das auf sehr vielfältige und manchmal lustige, immer gemeine, häufig unverhältnismäßige, aber doch irgendwie ganz tolle Weise. Es ist ein Furor.
Das ist die Haltung, Furor, Wut.
Ja, aber so eine literarische Wut, wie wir sie vielleicht von Thomas Bernhard oder Schwab, also die sich in so eine Tradition stellt von Misanthropie in Verbindung mit einem sehr konkreten Thema. Also hier ist es die Deutsche Bundesbahn, die, glaube ich, so ein bisschen in den Fokus rückt. Und dann auch noch ein bisschen Gerhard Hauptmann, der auch was mit der Bahn zu tun hat. Ja, also es ist so eine Wirklichkeitsbeschreibung aus der Haltung, irgendwas läuft hier gewaltig schief.
Die Frage nach dem Inhalt ist ja deswegen auch so schwierig, weil es eigentlich keinen großen Plot gibt, sondern vielmehr eine Collage von vielen kleinen Szenen.
Jein, der Text ist ja ursprünglich ein Fließtext, also ohne Rollenzuweisung, also eine Art großer Steinbruch, in dem viele Fäden erst einmal angelegt werden. Aber wenn ich mir eine eigene Geschichte aus dem Material assoziiere, die ich auch versucht habe, so ein bisschen so zu organisieren, dann haben wir einen Autoren auf dem Weg zu einem vielleicht Hauptmann-Symposium, auf dem Weg, der länger dauert, als er erhofft und erwartet hat mit der Deutschen Bahn, assoziiert, fantasiert, halluziniert über Gerhard Hauptmann, die Reichsbahn, die Bundesbahn und ihn selber.
Wie muss ich mir das arbeitstechnisch vorstellen? Sie bekommen das Skript zugeschickt und was ist dann passiert?
Dann habe ich lange gelesen. Also ich arbeite sehr lange schon mit Texten von Oliver Kluck und das auch sehr gerne, weil ich ihn eine absolut unverwechselbare Stimme innerhalb der deutschsprachigen Autorinnen und Autoren finde. Und seine Texte sind immer eine Zumutung oder eine Herausforderung, aber in einem ganz positiven Sinne, weil sie einen zwingen, sich selber zu positionieren oder eine Haltung einzunehmen. Es ist nie irgendwas Beliebiges, sondern Es ist immer irgendwie etwas sehr konkret Gemeintes dahinter. Und diese Auseinandersetzung, die halt in alle Richtungen meandert und unendliche Bedeutungsfelder öffnet, das ist irgendwie, finde ich, also für mich in der Arbeit sehr spannend.
Das heißt, Sie mussten Haltung bekennen. Wie viel Koppelmann steckt denn jetzt in dem Kluck-Hörspiel?
Na, so viel wie auch in anderen Stücken immer drin steckt. Also ich habe den Anspruch, die Stimme des Autoren oder der Autorin hörbar zu machen. Und hier ist es halt eben auch, diesen sehr gemeinen und unterschwelligen Humor freizulegen und dafür Pointenpausen oder eine Rhythmik, eine Struktur zu finden, in dem diese Pointen auch funktionieren und in denen man eben auch über das Lachen, sagen wir, wieder Distanz einnehmen kann zu dem beschriebenen Gegenstand, also sich als Zuhörer wieder ins Verhältnis zur Geschichte setzt.
Kam daher auch die Entscheidung, zum Beispiel William Cohn zu besetzen, der ja genau dafür sehr bekannt ist und eine sehr markante Stimme ist?
Unbedingt. Also das ist natürlich ein Zeichen, das nach draußen gegeben ist. Also hier kommen Anführungsstriche. Also ich finde, das gehört auch zum Inszenierungshandwerk dazu, also mit einem dezidierten ästhetischen Zugriff auch gleich eine Form von Struktur mitzugeben. Und hier sind es halt eben, also die von mir so benannten, die es ja im Text gar nicht mit Rollen gibt, Erzähler, Zensor, also verschiedene Haltungen, die ich aus dem Text zu lesen glaube und die dann eben mit sehr eindeutigen Stimmhaltungen auch präsentiert werden, um, sagen wir, auch dem Hörer eine Orientierungshilfe zu geben, in welchem Textfeld er sich gerade befindet und mit welcher Grundhaltung gerade argumentiert oder erzählt wird.
Sie haben gerade gesagt, es ist eine Orientierungshilfe für den Hörer. Ich könnte mir vorstellen, dass auch für die Schauspieler relativ wichtig war, vorher viel drüber zu reden, weil die wollen ja oft einen Charakter, die wollen wissen, wer bin ich, wen gebe ich hier wieder, was ja in so einem Stück ziemlich schwierig zu erklären ist.
Ja, das ist schwierig und trotzdem erzählt sich viel aus dem Text heraus. Also deswegen mussten wir gar nicht viel darüber diskutieren. Eher über die Unschärfen, die sich an den Rändern ergeben, weil das ja tatsächlich nicht so geschrieben ist, dass halt eben diese Zuweisung immer exakt ist, sondern dass das halt eben von mir eine Setzung innerhalb des Ganzen ist. Also diese Reoralisierung von Texten helfen mir auch nochmal als erste Referenz eigentlich der gesamten Hörerschaft zu überprüfen, ob diese Einteilung auch richtig ist, ob dies so funktioniert, ob das so durchhörbar wird, ob man versteht, was wir eigentlich erzählen wollen und was wir meinen.
Das heißt dann aber auch, Sie kommen nicht mit dem fertigen Hörspiel quasi ins Studio und nehmen das auf, sondern das ist auch noch eine Arbeit während der Aufnahmen und dem Produzieren.
Das ist tatsächlich egal, bei welcher Art von Stück mein Ansatz. Also ich versuche verschiedene Stadien mit mir durchzulaufen. Also zuerst ist es ja eine relativ einsame Arbeit. Das heißt, ich und der Text oder der Text und ich. Und dann entsteht daraus vielleicht ein Hörspiel im Kopf. Also wo man sagt, ah ja, das könnte ich mir in die und die Richtung vorstellen. Und dann fängt die Bearbeitung, die Arbeit daran an, wenn es kein schon vorgefasster Text ist. Dann kommt die Besetzung und damit löschen sich schon all die Vorstellungen, die ich bei der Bearbeitung hatte. Weil jeder Schauspieler schon potenziell einen ganz neuen Drall für die gesamte Erzählung gibt. Dann kommen die Schauspielerkollegen und Kolleginnen ins Studio und dann ist immer alles ganz anders. Also sie bringen ihre Biografie, ihre aktuelle Stimmung, ihre Situation mit. Und zuletzt, wenn dann noch die Komposition oder die Musik dazu kommt, wird dann nochmal alles ganz anders, weil die Musik wiederum ein bisschen sowas wie die Interpunktion des Stückes ist, also die nochmal über Ausrufezeichen, Punkte, Kommas, Fragezeichen eben nochmal eine ganz andere Struktur auf den Text gibt. Und das verändert nochmal Tempo und Grunderzählart mit dem Stück. Also das ist der letzte Impuls.
Die Musik ist ein gutes Stichwort, die kommt in diesem Stück Baderpanik von Zeitblom. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil Sie sich ja dafür entschieden haben, dass die doch sehr dezent eingesetzt wird.
Ja, also ich glaube, die Stärke ist die Repetition dieser Musik. Also ich entscheide mich eigentlich für einen Künstler. Ich gebe nicht vor, was ich an Musikmaterial später brauche. Also hier für das und da würde ich gerne sowas haben und hier müsste es eher fröhlich sein. Das tue ich gar nicht, sondern ich versuche in unserem ersten Gespräch einfach, sagen wir, so eine gemeinsame Betrachtungsrichtung auf den Text abzuklären. Also so, dass wir aus der gleichen Richtung in gewissen Punkten auf den Text schauen. Und unsere Vorverabredung, also das ist meistens nur ein kurzes Telefonat, war also, dass das Bahnthema eine Hauptrolle spielt. Also wir kamen ein bisschen von Steve Reich, Different Trains. Also das heißt, dass dieser Schwellenschlag, das durchaus Meditative, dass diese Gleichförmigkeit des Geräusches und durchaus ein musikalisches Konzept sein kann, mit vereinzelten historischen Ausbrüchen. Also das Dritte Reich spielt eine Rolle, jedenfalls als Klang im Hintergrund, als Assoziation aus diesem fahrenden Zug heraus, dass das, sagen wir, sich in Fanfaren oder in irgendeiner Form von martialischer Geste in der Musik wiederfindet. Das war so ziemlich alles, was wir besprochen haben. Und ja, also ich hatte mehr diesen meditativen Aspekt, also diese Gleichförmigkeit des Reisens und dieses Wegdämmerns und dieses Wegfliegens in die nächste Assoziation als Grundgedanken und in dem Falle dann mal nicht laut Trompeten, sondern ein bisschen eben im Gleisschlag und in der Meditation.
Vielen Dank, Leonhard Koppelmann, für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Und natürlich herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Das freut mich, danke.
Wenn Sie jetzt auf das gesamte Stück Baderpanik von Oliver Kluck gespannt sind, dann schalten Sie doch am 7.12. um 20.05 Uhr wieder den Deutschlandfunk ein oder schauen Sie auf unsere Homepage hörspiel-und-feature.de. Die dunkle Jahreszeit hat längst begonnen. Zeit also, es sich vor den Radiogeräten oder mit dem Handy auf der Couch gemütlich zu machen und, ja klar, Hörspiele zu hören. Etienne Röder stellt Ihnen seine Auswahl für den Dezember vor.
Der Zauberer von Ost. Mein Name ist Dorothy. Es ist die Zeit gekommen, in die Vergangenheit zurückzugehen, an einen wirklichen, wirklich existierenden Ort. Und ich erinnere mich daran, dass nicht alles dort sehr schön war, aber das meiste war wunderbar.
Eine wunderbare Reise in die Vergangenheit. Die kreieren schon zu Beginn das Sounddesign und die leicht verwirrte Stimme Irm Hermanns in der SWR-Produktion Der Zauberer von Ost in der Regie von Henning Nass. Die Geschichte spielt in der nicht allzu fernen Vergangenheit und ein grandioser Milan Pesche mimt grenzwertig gleichgültig, leicht süffisant und etwas abgehoben den wohl bekanntesten Theaterdinosaurier der Volksbühne Berlin.
Naja, ich hab das auch. Ich hab beim ersten Anlauf habe ich das ja nicht gelesen, alles erstmal, weil ich auch dachte. Aber dann ist das eigentlich ganz interessant. So nach 600-700 Seiten entwickelt es ja so eine Art Sog, ja. Ja. Ja, müsst ihr auch sagen. Also, ich weiß nicht, die Besetzung ist natürlich auch erstmal die halbe, das ist schon schön. Nee, aber kannst du mir mal einen Kaffee holen, bitte?
Kaffee, Castorf, Starbesetzung. Neben Peschel, der in der schrägen Geschichte der imaginativen Doppelorte Oss und Ost als Theaterregisseur Frank Castorf über seine Laufbahn, Schwangerschaften im Osten und erigierte Pferdepenisse auf der Bühne schwadroniert, glänzt Bernhard Schütz, der als leicht neurotischer Investigativjournalist Peter L. vom Süddostdeutschen Rundfunk auf den Plan gerufen wird, weil Castorf plötzlich verschwindet.
Hallo?
Peter.
Ja, hallo? Ja, 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 ja. Castorf, ja, Porträt, klar, stehe zur Verfügung. Wann? Klar.
Castorfs Verschwinden hinterlässt ein riesiges Vakuum in der Theaterlandschaft. Das nutzt sein gewiefter Gegenspieler Chris Dalton, dem Jonathan Mese seine Stimme leiht, um als neuer Intendant mit riesigem Ego das Theater der Zukunft gegen ein totes Theater der Vergangenheit zu propagieren.
Ich bin das Picasso. Der Theater. Peilt doch mal, was Theater der Zukunft ist. Das ist einfach, es zu bringen. Ja, so ist es halt. Das kann man auch nicht ändern. Ihr müsst es akzeptieren und hinnehmen.
Er hat noch mal guten Empfang eigentlich da. Und volle Kühlschränke.
Und dann endlich findet Frank in dieser smaragdenen Stadt West-Berlin seinen Palast.
Wir sind das Volk!
Mein neues Kansas, die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Es gibt nichts Schöneres als ein Zuhause. Ach, das war eigentlich ganz schön. Sag mal, können wir mal, ich muss mal pullern, ja?
Wer ist jetzt Judy Garland?
Ach, Judy, hör doch mal auf.
Das fragt man sich am Ende tatsächlich immer wieder. Sowieso kommt bei der kurzweilig, mitunter amüsanten Fassung Zwar ein schönes Charakterstudium Castorps heraus, aber selten erfährt man etwas Neues. Manche Klischees werden intelligent gebrochen, andere ziemlich plump bedient. Die Musik ist oft zum Fremdschämen. Trotzdem, der Zauberer von Ost ist vor allem durch die hochkarätige Besetzung und die minutiöse Montage hörenswert.
Menschen, die sagen, sie würden an einem Projekt arbeiten, ekeln mich an. Immer wenn ich mich auf meinen Schreibtischstuhl setze, um an meinem Projekt zu arbeiten, rutscht der Sitz ohne Vorankündigung nach unten.
Besagter Schreibtischstuhl gehört einer Berliner Jungschriftstellerin. Und die ist mit ihrem eigenen Schreibprojekt im Hörspiel Mädchen die Gestütze des Deutschlandfunk Kultur schon lange nicht mehr auf Augenhöhe. Mann, nein, Frau, also Marina Frenk versucht in diesem großen Monolog als Autorin aus ihrer eigentlich privilegierten Schreiberling-Position einiges, um einen guten Text abzuliefern.
Nachdem ich 5-mal eingeatmet habe, ist er an seinem Minimum.
An seinem Maximum an Scheiße.
Und jetzt kann man sich fragen, wie soll sie denn hier die Richtung anzeigen, wenn sie es nicht mal beim Fahrradfahren schafft?
Das weiß ich auch nicht.
Die Autorin der Geschichte erschafft sich, wenig liebevoll, kurzerhand zwei neue Figuren, mit denen sie in den Dialog tritt, die allerdings in dieser desaströsen Arbeitssituation schnell Probleme machen. Hervorragend inszeniert Regisseurin Christine König und für den Ton zuständig Alexander Brennecke vor allem die permanent angespannten Gespräche der Schriftstellerin mit ihren neuen Protagonisten.
Ich war schon immer rank und schlank, ich bin Künstler. Wir essen grundsätzlich sehr wenig.
Ich weiß nicht, vielleicht geht's nur mir so, aber ich spüre die Sehnsucht nicht. Berühre mich nicht, berühre mich mal.
Ich kann nicht. Ich kann niemanden berühren, wenn in mir nichts berührt ist.
Das glaube ich jetzt nicht. Du bist wirklich so dumm. Du bist eine alte Stulle. Warum habe ich eine alte Stulle entworfen?
Entschuldigung.
Ich will jetzt auch dich immer zu entschuldigen.
Entschuldigung.
Du sollst verdammt nochmal damit aufhören.
Keine Angst, kein Hass.
Aber was willst du denn? Also, du musst schon sagen, was du willst.
Das Problem ist, ihr lasst euch nicht fallen. Ihr vertraut euch nicht. Verdammte Scheiße, das geht so nicht. Was könnt ihr eigentlich? Verfickte Kackscheiße, Amateure.
Die Autorin des Hörspiels, Sarah Kilter, geboren 1994, studierte szenisches Schreiben. Der Efeu muss weg, hieß das Stück, das sie als Vorlage für dieses Hörspiel bereits 2018 vorstellte. Wie sich die Autorin im Stück mit ihren selbst erschaffenen Monstern über die existenziellen Schaffenskrisen wie mit alten Bekannten austauscht und damit tief in ihr Inneres blicken lässt, ist nicht besonders originell. Die akustische Umsetzung jedoch ist amüsant und so detailreich wie gekonnt arrangiert. Weniger amüsant als die Selbstreflexion einer Berliner Jungautorin mit Schreibblockade ist die Aufgabe, die der US-amerikanische Autor David Zane Meyerowitz für seine Protagonistin Marie France im RBB-Hörspiel Vollmunster ersonnen hat. Meyerowitz, der auch Regie führte, verortet die Geschichte um die Frau des stramm rechten Didier im zeitgenössischen deutsch-französischen Grenzgebiet. Dort hat Muret, der bis dato Bürgermeister im lothringischen Dörfchen Vollmunster war, ein Problem.
Die Verurteilung von Didier Muret, Vorsitzender der Partei Préférence Nationale, zu 8 Monaten Haft mit Bewährung wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder. Schau der Wahrheit ins Auge, Didier. Du bist nicht wählbar. Kannst nicht nochmal als Bürgermeister kandidieren.
Kaffee, Bruno?
Das ist Didiers Frau Marie. Das ist ihre Rolle. Soweit. Passend dazu nennt sie ihr eigener Ehemann in despektierlicher Zuneigung Strohköpfchen. Und als Strohpuppe schickt er sie bei der nächsten Gemeindewahl vor, weil er nicht mehr antreten kann.
Aus diesem Grunde verkünde ich hier einen speziellen Geburtsbonus. Ausschließlich für echte französische Familien.
Doch nach der gewonnenen Wahl entwickelt sein Strohköpfchen, Marie-France, so langsam ihre eigenen Gedanken.
Ich verstehe nicht, wie du mir noch ins Gesicht schauen kannst.
Für mich geht es darum, mich selbst im Spiegel anzuschauen.
Ach komm schon, Strohköpfchen.
Nenn mich nicht mehr so!
Entspann dich doch! Das ist dein Kosename.
Ab sofort nicht mehr!
Und als dann auch noch ein homosexueller Migrant aus Nigeria sein Zelt genau in Didiers und Maries Garten aufstellt, ist der Konflikt vorprogrammiert. Denn der Garten soll in wenigen Tagen zur Bühne für das alljährliche Sommersonnenwendkonzert werden. Ein Tummelplatz diverser Rechtsrock- und Skinhead-Bands, die mal eben über die Grenze aus Deutschland anreisen.
Die Mischlinge zwischen zum Beispiel Eskimo, Peruaner und Jude.
Für die realistische Atmosphäre auf der Sonnenwendfeier haben Meyerowitz und sein Tonmann Peter Awar O-Töne von Pegida-Demonstrationen in Sachsen eingewoben. Weil es jedoch enorm schwierig war, an authentisches O-Tonmaterial der Musik zu kommen, schrieb er die Texte der Rechtsrockband selbst und ließ sie von dem Berliner Komponisten Kai-Uwe Kohlschmidt vertonen.
Eine Wiking-Mädel gefängt von einem schwarzen Tier.
Ja, die Struktur von Rechtsrock oder so, das ist ja recht überschaubar und recht klar. Das bewegt sich ja weitestgehend in den Strukturen auch von Punkmusik. Und wenn wir ein paar Etagen tiefer gehen, also eher so rumpligere Bands, klingen da vergleichbar. Wichtig war mir, Druck zu entfalten, auch wenn es eben Rechte sind. Also die dürfen jetzt als Figur nicht beschädigt werden, sondern die müssen schon in ihrer ganzen dunklen Kraft erzählt werden. Brexit, Exit, Sexit, Hexit.
European Funk Union. Die dunkle Kraft des Stückes geht vor allem davon aus, dass fiktionale und authentische Klangelemente miteinander verwoben werden. Ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass es besagtes Dorf Vollmunster in leicht abgeänderter Schreibweise tatsächlich gibt. Seit Jahren finden in einigen Gemeinden Lothringens immer wieder Konzerte statt, die Neonazis aus ganz Europa anziehen. Meyrowitz' Fiktion in diesem manchmal allzu konstruiert wirkenden Hörspiel ist also keine Dystopie, sondern leider Realität. Aufwühlend, aktuell und daher hörenswert.
Etienne Röder mit seiner Gastkritik zu den Hörspielen im Dezember. Hörspiel. Darsteller spielen, was wir dann später hören können. Aber auch der Deutschlandfunk spielt Hörspiele, wenn er sie sendet. Und manche Hörspiele lassen sich tatsächlich auch auf einem Brett oder einem Handy spielen. Wie das geht, erklärt Martin Stengel.
Ich habe das Hörspiel einmal wörtlich genommen und mich gefragt, was haben Hörspiele eigentlich mit Spielen zu tun? Schnell stelle ich fest, dass es schon lange eine Verbindung von Hörspielen mit Brettspielen und anderen Formen von Spielen gibt, wie Hörspielautor Joachim Ziebe bestätigt.
Es gab mal diesen Trend Ende der 80er, Anfang der 90er, da wurden einige Brettspielvorlagen, Hörspiele umgewandelt. Neben der Mitternachtsparty gab es zum Beispiel noch das Spiel Scotland Yard, Heimlich und Co. Und beispielsweise fällt mir noch ein Das verrückte Labyrinth.
Joachim Ziebe ist Brettspielfan und hat zum 30. Geburtstag des Spiels Hugo, das Schlossgespenst, die dazugehörige Hörspielreihe aus den 80ern wieder aufleben lassen. Sie erzählt augenzwinkernd die Geschichte, wie das ursprüngliche Brettspiel entstanden ist.
Buh! Ich werde verrückt! Das Gespenst! Ich muss mich verstecken!
Nicht doch, Herr Kramer. Hugo wird Ihnen nichts tun.
Das überlege ich mir aber noch.
Hugo, das ist Wolfgang Kramer. Er ist Spieleerfinder.
Hallo, Hugo. Wer hätte gedacht, dass ich einmal einem echten Schlossgespenst gegenüberstehe?
Hallo, Wolfgang. Tja, wer hätte gedacht, dass ich mal einem echten Spielerfinder gegenüberschwebe?
An jenem Abend lernte ich also Hugo das Schlossgespenst kennen und hatte endlich die lang ersehnte Spielidee.
Bei Hugos Mitternachtsparty ist also ein Hörspiel aus einem Brettspiel entstanden. Das Ganze gibt es aber auch umgekehrt. Neben Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen-Puzzeln gibt es zahlreiche weitere Brettspieladaptionen zu bekannten Hörspielreihen. Zum Beispiel die Drei-Fragezeichen-Ausgabe des Detektiv-Brettspiels Cluedo. Eine andere Richtung schlägt das Spiel Maus und Mystik ein. Es ist weder die Hörspielauskopplung eines bekannten Brettspiels, noch ein Brettspiel, das aus einem Hörspiel entstanden ist. Bei Maus und Mystik ist ein Hörspiel Teil eines Rollenspiels. Um mehr zu erfahren, besuche ich den Verlag Asmodee in Essen. Dort treffe ich Redakteur Marco Reinartz.
Maus und Mystik ist ein sogenannter Dungeon Crawler. Dungeon Crawler bedeutet, die Spieler erleben als Charaktere, in dem Fall sind sie halt Mäuse, erleben die eine Geschichte, die sie in unterschiedliche Dungeons, Räume und so weiter führt, wo sie konkret bestimmte Aufgaben erfüllen müssen.
Bei einem kooperativen Abenteuer treten die Spieler gegen das Spiel an. Die meist recht jungen Spieler müssen sich, in Mäuse verwandelt, zahlreichen Gegnern stellen, wie Ratten, Kakerlaken und Spinnen. Die Rahmenhandlung erstreckt sich bei solchen Spielen normalerweise über viele Buchseiten, die sich die Spieler gegenseitig vorlesen. Bei Maus und Mystik dagegen erfahren die Spieler die Geschichte durch das beigefügte Hörspiel.
Das Hörspiel hat eine ganz eigene Funktion. Diese Geschichte, die wird nicht nur vorgelesen, sondern durch diese Soundeffekte, durch die Musik, die Stimmung, die erzeugt wird, werden Spieler richtig in das Spiel reingerissen. Also die erleben die Immersion in dieses Spiel, also das in sich reinversetzen, in die Atmosphäre und so weiter, wird um Längen besser, wenn man also dieses Hörspiel dabei erlebt.
Dax Balgo hob streng den Zeigefinger.
Ab ins Bett mit dir, mein Junge.
Na gut.
Der kleine Typ gähnte weit und streckte sich noch einmal, bevor er in sein Strohnest kletterte und seinen Schwanz um sich schlang. Dann kuschelte er sich in sein Bett und deckte sich zu. Draußen, um den Baum herum, heulte der Wind und der Schnee fiel dick und schwer. Doch im Baumstamm drinnen war es warm und trocken.
Bei sogenannten Pen-and-Paper-Spielen ist die Story ebenfalls entscheidend. Diese Spiele funktionieren ähnlich wie Dungeon Crawler im Stil von Maus und Mystik, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Bei Pen-and-Paper-Spielen gibt es in der Regel keine Figuren oder ein Spielbrett, wie Hauke Gerdes erklärt. Er ist seit einigen Jahren Redakteur beim Websender Rocket Beans TV und beschäftigt sich dort unter anderem mit Podcasts und Hörspielen.
Pen and Paper ist eine frei erzählte Rollenspielrunde. Also in simpel gesagt sitzt man an einem Tisch, erlebt eine imaginäre Geschichte, die vorher ein Spielleiter oder eine Spielleiterin bestimmt hat. Ich sitze also eventuell als Spieler dann oder Spielerin am Tisch und bin eine Elfe, ein Ork oder ein Zwerg und sage, was ich tun möchte. Dann erzählt mir die Spielleiterin, auf dem Weg zum Berg begegnet ihr ein Troll und ich kann dann entscheiden, ob ich diesen Troll eventuell angreifen, mit ihm reden oder was von ihm kaufen möchte. Ich erzähle auch oft, ja, es ist wie ein Videospiel, nur ohne grafisches Interface und dass eben alles möglich ist. Das ist Pen and Paper.
Seit rund 6 Jahren streamt sein Sender die Spielerunden live auf YouTube. Schnell kam das Interesse in der Community auf, die Tonspur der Abenteuer auch als Podcast hören zu können. Von da an dauerte es nicht lange, erzählt Gerdes, bis daraus live aufgenommene Hörspiele wurden, die von der Spontaneität der Spieler und Spielerinnen leben.
Dass wir eben auch mal sagen müssen, naja, dann haben wir dafür keinen Sound oder dann greift ein Bär an, aber man hat nur das Schreien von einem Pavian. Ja, muss man das halt nehmen oder ein bisschen verzerren? Also es ist viel Improvisation dabei, aber im Endeffekt ist die Antwort ja. Im Grunde können Zuschauerinnen und Zuschauer direkt live erleben, wie ein Hörspiel entsteht und aufgenommen wird.
Nicht nur die Geräusche, sondern auch die Dialoge entstehen spontan beim Spielen. Oft dauern die Abenteuer mehrere Stunden. Good Times Island.
Cedric, du kommst als erstes mit dem Taxi am Flughafen an. Für dich geht eine lange, stressige Woche zu Ende. Du weißt, vor dir liegen 2 Wochen pure Entspannung auf Good Times Island. Du hast auch wirklich gutes Ticket geschossen und freust dich drauf, den Check-in noch hinter dich zu bringen und dann einzukommen. Ernsthaft?
Ede! Es geht ab!
Du hier?
Was machst du denn hier?
Ja, ich dachte eigentlich, ich fahre mal in Urlaub ohne euch nach der Kündigung.
Du bist doch immer im Urlaub.
Das stimmt. Aber diesmal bin ich hier solo im Urlaub, ohne Frau. Ich lasse das mal richtig krachen, Ede.
Ich auch.
Nein!
High five!
Ja, du kommst am Schalter an, es dauert noch einen Moment, bis du quasi einchecken kannst. Vor dir ist noch ein älterer Herr, der gerade bedient wird. Du stehst einen Moment an, du bist jetzt mit Rauchen noch fertig. Du kannst, wenn du willst, aufholen quasi.
Die Community kann während des Livestreams Vorschläge für den Fortgang der Geschichte beisteuern. Nach der Live-Übertragung wird der Mitschnitt des Hybrids aus Hörspiel und Pen and Paper zum Podcast weiterverarbeitet. Derzeit arbeitet Rocket Beans zusätzlich an einem interaktiven Hörspielprojekt, Campfire. Hier können die Hörer die Handlung entweder per App oder Sprachassistenten beeinflussen. Diesen Schritt sind Radioredakteurin Jana Wuttke und die Hörspielredaktion von Deutschlandfunk Kultur bereits im Jahr 2015 gegangen, mit dem Hörspiel Blowback. Ein Hörspiel, das sich auch als Game auf dem Smartphone spielen lässt.
Halte dich links. Achte auf das Geräusch des Wassers. Das war die Wand.
Das Ungewöhnliche ist am Anfang, dass man wirklich außer der Navigation, also dass man mit seinen Fingern sich bewegen kann, sich den ganzen Raum, die ganze Fiktion wirklich ohne visuelle Hilfe komplett vorstellen muss. Also man muss interaktiv sich in einem Raum bewegen, ohne auch irgendwelche Anhaltspunkte zu haben, die muss man sich erschließen.
Der Hörer oder besser der Hörspieler bewegt sich durch eine dreidimensionale akustische Welt, die er nicht sehen kann, sondern nur hört. 2 Füße als Symbole auf dem Handy-Display dienen zur Steuerung. Das interaktive Hörspiel Synthese aus diesem Jahr geht noch einen Schritt weiter. Ein Hörspiel, das auf, mit und gegen einen Smart Speaker gespielt wird. Dabei wird eine dystopische Zukunft entworfen, in der der Zuhörer für eine mächtige künstliche Intelligenz Aufgaben erledigen muss. Aber bleibt der Zuhörer ein braver Bürger oder arbeitet er doch lieber an einer Revolution mit? Ich möchte es selbst ausprobieren und unterhalte mich in meiner Rolle als Harry mit meinem Sprachassistenten und den Figuren des Hörspiels.
Hallo? Hallo? Hier ist Hiccup. Kannst du mich hören?
Ja.
Verflucht. Ich höre dich aber gar nicht. Sag noch mal was, bitte.
Hallo, ich kann dich hören.
Warte. Bin ich hier an der Firewall? So. Sag noch mal was.
Hallo, kannst du mich verstehen?
Yes. Ja. Jawohl. Hey, ich bin Hiccup. Aber das habe ich ja schon gesagt. Wie heißt du?
Ich heiße Martin, aber alle nennen mich hier Harry.
Schön, dich kennenzulernen. Ich gehe mal davon aus, dass Alexandria den Datenstrom überwacht. Darum benutze ich deinen Namen mal nicht.
Anfangs noch irritiert, lasse ich mich bald auf das Experiment ein und verliere mich schnell im Spiel. Ein Effekt, der im Zentrum des interaktiven Hörspiels Synthese steht, erklärt Jana Wuttke.
Ab wann kann Stimme, ab wann kann Raum und Geräusch so stark auf dich wirken, dass es erstens sehr viel mehr freisetzt als beim linearen Hören? Und wann kann sogar ich in eine Geschichte gezogen werden, wie bei Synthese, wo ich nicht mehr unterscheiden kann, ist die Figur real? Was bin ich eigentlich? Bin ich ein Datenkörper? Bin ich ein Nutzer? Was gebe ich von mir preis, wenn ich in einen Dialog trete? Und wer spricht?
Jana Wuttke sieht in dieser Art von Hörspiel auch großes Potenzial für die Zukunft.
Was, glaube ich, schon eine Entwicklung ist, dass es immer mehr personalisiertere, auch künstlerische Produkte geben wird. Also die immer mehr auf das abgestimmt sind, was ich eigentlich bin und welche Geschichten ich gut finde. Also nicht etwas Abgeschlossenes, sondern es wird eher in die Richtung gehen, dass es prozesshafter wird und dass ich als Nutzer stärker involviert werde. Das, denke ich, ist eigentlich sogar eine schöne Entwicklung, oder?
Die Bandbreite an spielerischer Auseinandersetzung mit dem Hörspiel ist also groß und wird durch technische Entwicklung immer mehr erweitert. Vom Hörspiel als Teil von Brettspielen, Hörspiele über Brettspiele, wie bei Hugo dem Schlossgespenst, oder Hörspiele als Vorlage für Brettspiele, bis hin zu spielerischen Improvisationshörspielen und interaktiven Hörspielen, die den Zuhörer zum Hörspieler machen. Und sollte es einem dann doch einmal zu verspielt werden, bleibt letztlich immer die Möglichkeit zu sagen, Alexa, stopp.
Programm wird beendet. Auf Wiedersehen.
Martin Stengel über das Spiel mit dem Hörspiel. Fast auf den Tag genau 5 Jahre ist es jetzt her, dass mit der US-amerikanischen Produktion Serial eine Podcast-Serie auf den Markt kam, die das Erzählen im Radio, beziehungsweise in diesem Fall im Podcast, revolutioniert hat. Esther Schelander hat zusammen mit 4 Hörspielmacherinnen eine kurze Rückschau unternommen und einen Ausblick gewagt, wohin die Reise des Formats Podcast und des Hörspiels im Podcast noch so gehen mag.
In the early morning of February 28, 1999, Adnan was arrested by Baltimore City detectives. He was asleep in his bed when they showed up at his house. They took him straight from his untidy bedroom to an interrogation room at Homicide downtown.
In 12 Folgen rollt Serial einen wahren Kriminalfall erneut auf. Im Jahr 1999 wurde in Baltimore eine junge Frau ermordet. Ihr Mitschüler und Ex-Freund Adnan Syed wurde daraufhin verhaftet und verurteilt. Könnte es sein, dass er gar nicht der Mörder ist? Die Reporterin Sarah Koenig will das herausfinden. Neben der Handlung faszinierte und berührte viele Hörerinnen und Hörer vor allem die Inszenierung der Geschichte. Der ungezwungene Plauderton der Reporterin, ihre Angewohnheit, jeden Satz wie eine Frage enden zu lassen und wichtige Aspekte durch Wiederholungen überzubetonen. Damit hat Koenig Podcast-Geschichte geschrieben und viele Macherinnen und Macher auch in Deutschland stark beeinflusst.
Ich habe angefangen und die erste Folge hat mich sofort eingesogen. Ich konnte gar nicht aufhören. Es war mit Herzklopfen habe ich diesen Podcast gehört, weil es so intensiv war und das hatte ich davor bei einem Podcast noch nie.
Katharina Thoms ist Radiojournalistin. Mit ihrem Podcast Mensch Mutter gewann sie den Grimme Online Award 2019. Dem journalistischen Nachwuchs gibt sie außerdem Seminare zur Interviewführung und Storytelling im Radio. Elisabeth Fee hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen ihre eigene Podcast-Produktionsfirma Kugel und Niere. Auf der Firmenseite steht: Unsere Vorbilder sind die großen Storytelling-Podcasts aus den USA. Kugel und Niere will diese Erzähltradition jetzt nach Deutschland bringen.
Ich würde auch nicht sagen, dass wir da irgendwie an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir sind jetzt This American Life in Deutschland, auf gar keinen Fall.
This American Life ist die Produktionsfirma, für die Sarah Koenig früher gearbeitet hat.
Ich glaube, halt alle deutschen Podcastmacher wollen insgeheim gerne so einen Serial-Moment haben. Aber ich glaube, diese Hoffnung ist halt auch so ein bisschen utopisch, weil man das nicht alleine steuern kann, ob es so einen Moment gibt oder nicht.
Sandro Schröder entwickelt für das Deutschlandradio neue Podcast-Formate. Zuletzt die Sendung Über Podcast. Alle zwei Wochen analysiert das Format Trends und Entwicklungen auf dem Podcast-Markt. Gesprochen habe ich außerdem mit Tim Kehl, Podcast-Produzent bei Audible.
Ich habe lustigerweise mit einer Produzentin von This American Life mal reden dürfen. Und wie ich ihr so typisch deutsch sozusagen erzählt habe, oh mein Gott, wir bewundern euch so und ach, das ist alles nicht so toll in Deutschland, hat sie mir gesagt, beruhige dich und denk immer daran, wie schrecklich schlecht This American Life am Anfang war. Und dass es sehr lange gedauert hatte, das Format zu finden und die Ausrichtung zu finden, das richtige Team zu finden, die Regeln zu finden, wie man so etwas erzählt.
Zum ersten Mal ausgestrahlt wurde die Sendung This American Life 1995. Erst knapp 20 Jahre später wurde der Podcast Serial veröffentlicht.
Also ich glaube, was Serial ausgemacht hat, war eine Reporterin, die halbwegs transparent ihre eigene Arbeit dokumentiert hat, die eben nicht nur ihr Sujet ans Mikrofon gebracht hat, sondern die auch selber gesagt hat, worüber sie nachdenkt, was sie nicht weiß, was sie weiß, woran sie arbeiten will, wo sie zweifelt, also dass jemand eigentlich in so einem Podcast dokumentiert hat, wie er selber arbeitet.
Sarah Koenig gibt sich nicht förmlich, sondern nahbar. Sie ist nicht allwissend, sondern zweifelnd. Es gibt noch ein weiteres Merkmal von Serial. Dieses hatten sich die MacherInnen von erfolgreichen Filmserien abgeguckt. Davon erzählt Ira Glass, Produzent und Moderator von This American Life, in einem YouTube-Video. Veröffentlicht wurde es im September 2015 vom Interactive Advertising Bureau Incorporated, einem internationalen Wirtschaftsverband der Online-Werbungsbranche.
And my producer Julie Snyder and Sarah Koenig, who hosts Serial, like they had the question of, could we basically compete with Netflix and HBO?
Die Produzentin Julie Snyder und die Reporterin Sarah Koenig haben sich damals gefragt, ob wir wohl mit Netflix und HBO konkurrieren können. Um das zu machen, was die besten TV-Serien machen, eine Geschichte erzählen, die sich über eine ganze Staffel hinweg entwickelt, mit Charakteren und Ereignissen, bei denen man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Wir wollten wissen, ob Menschen nach wahren Geschichten genauso süchtig werden können wie nach erfundenen. Wir wollten es mit dem Fernsehen aufnehmen.
Serial ist nach dramaturgischen Regeln komponiert, mit Spannungsbogen, Plotpoints, Plottwists und Cliffhangern. So macht es auch der Audible-Podcast Der Moment. Darin wird von Ereignissen erzählt, die das Leben von Menschen für immer verändern. Zum Beispiel die Geschichte von Lukas. Stockbetrunken klettert er eines Nachts mit seinem besten Freund auf das Dach eines Gebäudes. Dort steht ein Fenster offen. Sie steigen ein und stehen plötzlich in einem Raum voller Bilder.
Sie sehen so Bilder an den Wänden hängen, überall große Gemälde. Und Lukas' Freund liest die Namen vor, die unter den Bildern auf kleinen Tafeln stehen. Einer davon, Emil Nolde.
Und als er einen Emil Nolde vorgelesen hat, dachte ich, oh, den Namen, den kenne ich doch irgendwo her.
Und das Bild, das gefällt ihm auch. Was er zu der Zeit aber nicht weiß, es ist knapp 1 Million Euro wert. Und was er auch nicht weiß, das Gebäude, in dem die beiden stehen, ist das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg.
Und dann habe ich gedacht, so, boah, das wäre so witzig, so ein Bild einfach zu Hause im Studentenwohnheim hängen zu haben.
Elisabeth Fee gehört zum AutorInnen-Team hinter dem Podcast. Über ihre Arbeitsweise erzählt sie.
Also die Interviews sind wirklich lange. Ich frage mich da von A bis Z durch und wirklich bei jeder Mini-Etappe hake ich nach. Und wie haben sie sich da gefühlt und wie war das dann? Also so kriegt man dann eben so ein Bild von jemandem, mit dem man dann auch umso besser mitfiebern kann bei der eigentlichen Geschichte.
Um aus einer wahren Begebenheit eine Geschichte mit klassischer Erzähldramaturgie zu formen, braucht es viel Material. Unmengen an Material bedeuten aber auch Unmengen an Arbeit, weiß Katharina Thoms. In dem Podcast Mensch Mutter spricht sie mit ihrer Mutter über deren Alltagsleben in der DDR.
Für mich war das wirklich ein echt schwieriger Prozess, auch da eine Struktur reinzukriegen. Bei mir jetzt nochmal speziell, weil es natürlich auch so eine persönliche Geschichte ist. Ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung, wenn man diese Struktur hat, an der man sich entlanghangeln kann, dann, böse gesagt, muss man eigentlich nur noch auffüllen mit den Geschichten, die man hat.
Ein weiterer Kniff, den sich PodcasterInnen vom Film abgeschaut haben, An einem Manuskript arbeiten häufig mehrere Menschen. Im sogenannten Writers' Room diskutieren sie ihre Geschichten. Auch im Produktionsteam des Podcasts Der Moment gibt es Feedbackschleifen.
Das hat dann auch schon dazu geführt, dass die Geschichten nochmal komplett umgebaut werden. Also wir hatten das einmal, das waren unsere allerersten Geschichten auch, die waren schon fertig produziert und es kam schon glitzernd aus dem Studio. Und dann haben wir uns alle auch mit unserem Produzenten zusammen hingesetzt und haben es angehört. Und dann hatten wir noch so viele Stellen, wo wir uns dachten so, okay, das geht jetzt einfach irgendwie noch ein bisschen besser.
Feedbackschleifen, haufenweise aufgenommenes Material, von dem jedoch nur ein Bruchteil verwendet wird, kollektive Schreibprozesse. All das verschlingt viel Zeit und Geld, weiß auch der Produzent Tim Kehl.
Zum anderen muss man ja auch immer wieder sagen, dass Schibiel ja nicht nur mit rohem Talent oder mit Storytelling zu tun hat, sondern auch mit Ressourcen. Weil hinter Schibiel stand eben ein Riesenteam und Sarah König hatte halt Jahre Zeit, diese Geschichte zu finden und zu erzählen. Und es gibt eben in Deutschland sehr wenige Orte, vielleicht gar keine Orte, wo man zu einer Person sagen kann, okay, alles klar, versenk dich jahrelang in diese eine Geschichte.
Zeit und Geld sind knapp. Bei privaten Produktionsfirmen, aber zunehmend auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Eine Hürde, wenn man hohe journalistische Standards nicht aufweichen will, gibt Elisabeth Fee zu bedenken.
Ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, dass viele amerikanische Podcasts schon auch manchmal ein bisschen nachhelfen, um gewisse Szenen zu bekommen und vielleicht manchmal auch ein bisschen was inszenieren. Und das, finde ich, ist bei dokumentarischer, journalistischer Arbeit, das kann man schon hinterfragen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Frage, wo hört das Verdichten und Zuspitzen einer Geschichte auf? Und wo fängt Täuschung an? Elisabeth Fee gibt selbstkritisch zu, dass das nicht nur ein Problem US-amerikanischer Podcasts ist. Auch sie und ihre KollegInnen beim Podcast Der Moment sind nicht vor Vereinfachungen gefeit.
Zugegebenermaßen gibt es nicht immer nur diesen einen Moment und natürlich schneiden wir es so ein bisschen darauf zu. Also es geschieht eben in Übereinstimmung mit der Recherche und auch mit der Sichtweise des Protagonisten. Aber es gibt schon viele Geschichten, wo wir eigentlich sagen könnten, diese Geschichte hat viele Momente. Aber wir erzählen euch jetzt diesen, weil die Lebensgeschichten natürlich komplex sind, ja.
Bedenken gegen dramaturgische Eingriffe kennt auch der Produzent Tim Kehl.
Ich glaube, manche Journalisten würden das vielleicht sozusagen erzählerische Manipulation nennen. Es geht darum, dass man dramaturgisch arbeitet, dass man eine Geschichte vielleicht nicht streng chronologisch erzählt, sondern sich überlegt, wie beginne ich einen Podcast, welche Szene setze ich wo, was ich erlebt habe, setze ich vielleicht an diese Stelle, dass es spannender wird, wo enthalte ich den Hörerinnen vielleicht Informationen vor.
Mittlerweile gibt es einen neuen Trend auf dem US-amerikanischen Podcast-Markt. Weg von den dokumentarischen hin zu den fiktiven Formaten. Diese Begeisterung schwappt nun auch nach Deutschland.
Da sind total viele coole Leute am Werkeln, also wirklich Regisseure und Autoren, die das Hörspiel, glaube ich, so ein bisschen aus der Kunstecke rauslocken wollen und coole Geschichten aufschreiben, die nicht nur im Studio produziert werden, sondern so ein bisschen rougher oder ein bisschen direkter.
Und vielleicht gibt es ja auch mal Formate, die nicht nach dem US-amerikanischen Vorbild funktionieren. Dazu Szenekenner Sandro Schröder.
Das sind so Sachen, wo ich total viel drüber nachdenke und wo ich immer noch so hoffe, wann kommt das endlich mal? So dieser Moment, wo jemand einfach einen ganz, ganz, ganz anderen Podcast macht, der sich vielleicht auch erstmal mega komisch anfühlt, weil er eben so Erwartungen bricht und ganz anders funktioniert, als wir das gewohnt sind. Das sage ich bei jeder Gelegenheit, dass ich mir wünschen würde, dass diese ganze Podcast-Landschaft manchmal einfach mutiger wäre. Und das kann ich genauso sagen über die Radiolandschaft, glaube ich. So mehr Mut, mehr Kreativität schadet nie.
Das war Sandro Schröder im Beitrag von Esther Schillander über 5 Jahre Storytelling nach Serial. Klaas Relotius und seine erfundenen Reportagen, die haben den deutschen Journalismus in seinen Grundfesten erschüttert. Doch schon vor dem Skandal lag dieses Thema in der Luft, wie der Roman Fake Metal Jacket von Sven Recker zeigt. Nun gibt es das Buch auch als Hörspiel. Und Anna Panknin stellt es uns vor.
In der Reihe Karteileichen haben wir hier in den vergangenen Monaten historische Highlights der Hörspielkartei des Deutschlandfunks präsentiert. Sind mit ihnen in die Tiefen der alten Archivschränke getaucht, um den ein oder anderen Schatz zu heben und diesen Funkfunden dann im Mitternachtskrimi wieder Leben einzuhauchen. Wir sind immer in die Vergangenheit gereist, waren auf Friedhöfen, in Paralleluniversen und der Unterwelt unterwegs. Diesmal geht es nicht so weit zurück, dafür aber an mehrere Orte gleichzeitig. Und zwar mit
Fake Metal Jacket,
dessen Protagonist sich am besten gleich selbst vorstellt.
Naja, könnte besser anfangen, aber ist ja kein Wunschkonzert hier. Hallo erstmal, Larsen mein Name, Peter Larsen. Von Beruf Kriegs- und Krisenberichterstatter. Aber, oder sowas in der Art.
Mit Fake Metal Jacket haben wir für den letzten Teil unserer Reihe etwas ganz Besonderes ausgewählt. Diese Karteileiche ist nämlich so frisch, dass die Kollegen vom Kriminalhörspiel in Berlin den Tatort bzw. das Studio gerade erst verlassen haben. Eigentlich muss man sogar von einer zukünftigen Karteileiche sprechen, wie uns Hörspiel-Karteihüterin Gabriele Lamberts erklärt.
Zu dem Krimi-Zweiteiler Fake Metal Jacket gibt es noch gar keine Karteikarte, weil das Hörspiel so neu ist, dass es noch gar nicht gesendet wurde. Durch diese Übernahmen aus dem Berliner Programm bekommen unsere altehrwürdigen Leichen regelmäßig eine Zufuhr von frischem Blut.
Diesmal ist es also Krisenreporter Peter Larsen, der für die frische Zufuhr sorgt. Aber ist das Blut auch wirklich frisch oder handelt es sich um Konserven oder gar Kunstblut?
Meine Waffen sind Stift, Mikro, Kamera, fertig. Ich bin eine Marke. 13.500 Abonnenten auf Facebook, 18.000 Follower bei Twitter, 15 bei Instagram. Offiziell berichte ich aus Syrien, ganz nah an der Front. Es muss knallen und es knallt. Ahmad, Syrer und Revoluzzer hilft mir dabei. Wir haben ein richtiges Netzwerk an Helfern in Syrien. Die Jungs da unten helfen beim Verschleiern, denn tatsächlich berichten Ahmad und ich aus Berlin, spielen hier und im Umland den Krieg nach, schicken unsere Berichte nach Syrien und beliefern von dort aus die Medienhäuser daheim. Und das hier ist meine Geschichte, basierend auf wahren Ereignissen. Wobei das natürlich Quatsch ist, denn das hier kann man sich gar nicht ausdenken. Das ist sowas von echt.
Sowas von echt und doch ausgedacht. Und zwar von Autor und Journalist Sven Recker. Sein Roman über den Kriegsreporter, der seine Berichte fälscht und über die Bereitwilligkeit, mit der Auftraggeber und Öffentlichkeit sich täuschen lassen, erschien nur Monate, bevor der Fall Relotius die deutsche Medienlandschaft erschütterte. Für die Krimi-Hörspielredaktion von Deutschlandfunk Kultur hat Sven Recker sein Buch bearbeitet, zusammen mit Regisseur Wolfgang Sesko, der den hochkarätig besetzten Zweiteiler auch inszenierte.
Das hilft unserer Geschichte natürlich enorm, weil jetzt hat man eine Kenntnis und weiß, es gibt sowas. Es gibt Journalisten, die faken ihre Beiträge, also die erfinden komplette Figuren, komplette Szenerien. Und so ähnlich passiert es diesem Larsen ja auch. Er hat einfach verstanden, was man gut verkaufen kann, was die Redaktion gerne haben wollen. Und dass er das mit seinen einfachen Mitteln von Berlin aus einfach nachstellen kann und so ein bisschen verwackeln, ein bisschen verrauschen. Und durch den Erfolg oder durch diesen Applaus von den Redaktionen her und so wird auch immer befeuert, das weiterzutun. Das System funktioniert, dann kommt die nächste Geschichte und das steigert sich auch auf eine Art.
Ich hab gesagt, wie schießen! Mann, jetzt gib mir die Knarre!
Zwei Männer rennen. Ich mit der Kamera hinterher, schön verwackelt, Auftrag erfüllt.
Gute Arbeit, Lars.
Pass auf dich auf.
Schöne Grüße aus der Redaktion.
Hervorragendes Material.
Weiter so.
Ganz ehrlich, wegen mir hätte das ewig so weitergehen können, aber...
Aber ein aufmerksamer Blogger und eine sich verändernde politische Lage sorgen dafür, dass Larsen, gesprochen von Marc Hosemann, sich plötzlich tatsächlich an diversen Fronten wiederfindet.
Boah, nee. Sehr geehrter Herr Larsen, du mich auch. Bei der Überprüfung Ihres letzten Videos aus den Kurdengebieten ist mir aufgefallen, dass die Waffe, die der GI im Anschlag hat, eine KM-72 ist. Scheiße.
Hallo?
Fake Metal Jacket spielt akustisch gekonnt mit einer Vielzahl von verschiedenen Ebenen. Sowohl was die Erzählhaltung angeht, als auch die Grauzonen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Original und Fälschung. Was sich auch in der Arbeit im Studio niederschlug.
Wir haben durchaus auch in seinen dargestellten, behaupteten Fake-Beiträgen teilweise echtes Material, also Geräusche und Atmos genommen aus Syrien tatsächlich und die damit auch verarbeitet. Also wir als Hörspielmacher erzählen eine Fiktion, in der wiederum eine Fake-Geschichte behauptet wird, die wir aber dann auch mit echten Atmos unterlegen. Also da kommen dann ganz neue Ideen, was man mit Hörspiel noch alles so machen könnte, wenn man da diese realistischen Dinge mit einwebt. Wenn wir eine Figur etablieren, die dann sagt, mich interessiert das auch nicht. Es ist so, das, was man hört, ist das, was real ist erstmal. Und der Zuhörer muss dann sehen, wie er sich da durchwurstelt und ob er da einen Faden in die Hand kriegt, um diese Geschichte so für sich mit seinen eigenen Erfahrungen zu verknüpfen, dass er denkt, da ist was, was mich jetzt auch auf meine eigene Realitätsebene weitergebracht hat.
Wir hoffen, dass Sie sich auf allen Ebenen gut durchwursteln können beim Hören. Fake Metal Jacket läuft am 9. und 16. dieses Monats im Deutschlandfunk Kultur und hier bei uns im Mitternachtskrimi in der Wiederholung am 14. und 21. Dezember. Und während die Tinte auf dieser neuesten Karteikarte trocknet, freuen wir uns auf die nächsten 50 Jahre Karteileichen und all das, was man mit Hörspielen noch so machen kann.
Anna Panknin mit unserer letzten Karteileiche, Fake Metal Jacket. Damit endet das Hörspielmagazin. Mein Name ist Anna Seibt. Viel Spaß beim Weiterhören.